Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Unternehmen in der Coaching-Falle. Die psychologisierte Organisation von Svenja Hofert.
Hans-Jürgen ist Abteilungsleiter in einem Pharmaunternehmen. In der Corona-Zeit hat er den Ansatz Inner Work für sich und sein Team entdeckt. Es geht dabei um Selbstwahrnehmung, Emotionsarbeit, innere Anteile und biografische Themen. Es geht um Methoden zur Reflexion des eigenen Denkens und Fühlens und um Achtsamkeit. Hans-Jürgens Mitarbeitende waren im Homeoffice und das Thema Agile hatte gerade Hochkonjunktur. Von der Wirtschaftskrise noch keine Spur.
Wie so viele andere führte auch Hans-Jürgen von der morgendlichen Achtsamkeitsübung über den emotionalen Check-in bei Meetings bis zur Arbeit mit dem inneren Team allerlei Neues in seinem Team ein. In einer Coaching-Ausbildung hatte er Marie kennengelernt, die als Agile Coach tätig ist. Sie weckte mit ihrer festen Überzeugung, dass ein reflektierendes, achtsames Team automatisch auch agiler sein würde, sein Interesse. Agiler bedeutete für ihn schneller und produktiver. Und das war es schließlich, was die Unternehmensspitze von ihm erwartete, auch wenn die Zeit gerade stillstand. Die digitale Transformation forderte grundlegende Veränderungen. Also engagierte Hans-Jürgen Marie. Dass ein Teil seines Teams Verhalten auf das Teamcoaching, respektive Psychogedöns, reagierte, wertete er nicht als funktionale Abwehr, sondern als Zeichen, dass ein Teil seiner Leute einfach noch nicht so weit war. Das Wort von der persönlichen Reife machte die Runde. Und natürlich meinten Hans-Jürgen und Marie sich selbst, wenn sie einigen eine höhere persönliche Reife zusprachen als anderen.
Agil ist mittlerweile wieder aus dem Sprachgebrauch von Hans-Jürgens Organisation verschwunden. Die Wirtschaftskrise hat voll durchgeschlagen. Wie in so vielen Firmen gibt es auch in seinem Unternehmen Entlassungen. Man steht wieder in Konkurrenz, auch untereinander. Und kürzlich ist es dann passiert. Einer seiner internen Wettbewerber hat sich mitten im Meeting über Hans-Jürgens Psycho-Experimente lustig gemacht. Hans-Jürgen ist beschädigt. Marie indes verkauft anderen Unternehmen immer noch Inner Work.
Ich kann viele solche Anekdoten erzählen. Und meist lachen die Teilnehmenden in meinen Veranstaltungen, weil sie ähnliche Geschichten kennen. Die digitale Transformation fordert seit Jahren ihren Tribut. Organisationen wandeln sich immer schneller und die Menschen sollen dabei mitgehen. Angesichts dessen kommt nicht wenigen unter Druck stehenden Führungskräften ein Gedanke. Coaching könnte helfen. Nicht mehr nur das klassische, oft auf Führungspersonen bezogene Einzelcoaching, sondern auch Gruppen- und Teamcoaching, in dem die Teammitglieder gemeinsam über sich und ihre Beziehung zueinander reflektieren.
Dahinter steckt eine Vorstellung, die zunächst plausibel klingt. Teams können besser mit Veränderung umgehen und erst dann auf agile Art zusammenarbeiten, wenn die Teammitglieder auch persönlich an sich arbeiten, wenn sie mittels Inner Work nachreifen. Aus dieser Idee speist sich ein ganzer Reigen neuer Formate, die persönliche Entwicklungsarbeit, zumindest dem Namen nach, mit Organisationsentwicklung verknüpfen. Change Coaching, Organisationscoaching, Mindset Coaching, Agile Coaching. Was sich hinter solchen Labeln verbirgt, kann vieles sein. Training, Moderation, Change Management, Beratung, Prozessbegleitung. Teilweise aber eben auch psychologisch tiefergehende Interventionen, die auf persönliche Sinnarbeit und Klärung abzielen.
Als Denkfigur ist dies auch nicht ganz abwegig. Denn neue Formen der Zusammenarbeit sind herausfordernd. Und nicht alle Mitarbeitenden sind gleichermaßen reflektiert und konfliktfähig genug, um damit ohne weiteres zurechtzukommen. Tatsächlich begegnen uns in Organisationen immer wieder Verhaltensmuster, die Zusammenarbeit erschweren. Starke Kränkbarkeit, überzogener Kontrolldrang, Flucht vor Verantwortungsübernahme, passiv-aggressives Ausweichen vor Problemen. Der Grundgedanke, dass es mitunter auch Arbeit am Selbst braucht, um organisationale Veränderungen mittragen zu können, ist daher nicht total verfehlt und trotzdem problematisch. Schon deswegen, weil hier eine zu einfache Kausalität unterstellt wird. Mehr Reflexion ergibt automatisch mehr Agilität, bessere Leistung, bessere Zusammenarbeit.
Zu dieser Legendenbildung tragen auch populäre Konzepte angesehener Wissenschaftler bei. Solche Konzepte werden jedoch oft aus ihren Forschungskontexten herausgelöst und von Rezipienten zu scheinbar allgemeingültigen Rezepten umgedeutet. Ein typisches Beispiel ist die Annahme, Achtsamkeit müsse zwangsläufig die Leistungsfähigkeit steigern und die Zusammenarbeit verbessern. Ergo bauten einige Unternehmen ganze Achtsamkeitsprogramme für ihre Mitarbeitenden auf. Doch es gibt Forschungsergebnisse, die hier zur Vorsicht mahnen. Achtsamkeit kann demnach zwar die Selbstwahrnehmung und Emotionsregulation stärken, doch die Effekte auf Teamleistung, prosoziales Verhalten und Engagement sind nicht automatisch positiv. Im Gegenteil, Achtsamkeit kann unter Umständen sogar Rückzugstendenzen verstärken und den Blick mehr nach innen als nach außen richten.
Dass sich Persönlichkeitsentwicklung immer positiv auf die Arbeitsleistung auswirken muss, ist schlicht ein Mythos. Das ist auch aus der Coaching-Forschung bekannt. Nehmen wir an, ein Einzelcoaching, das ein Unternehmen seinen Führungskräften anbietet, wird seinem Anspruch gerecht, völlig ergebnisoffen und ohne Agenda zu sein. Genau dann kann es allerdings sein, dass das, was dabei herauskommt, gar nicht im Interesse der Organisation ist. Die Wahrscheinlichkeit ist zum Beispiel dort besonders hoch, wo der Fokus im Coaching stark auf das eigene Ich gelenkt wird. Ein solches Coaching kann die Frage aufwerfen: Was will ich wirklich? Und wenn Coaches dann anfangen, über eigene Werte, Bedürfnisse und Wünsche nachzudenken, deckt sich das Ergebnis naturgemäß nicht immer mit dem, was das Unternehmen will und braucht. Mitunter werfen sogar bislang weitgehend zufriedene Menschen in der Folge ihren Job hin. Solche Wirkungen sind, wie die Forschung zeigt, auch bei einem seriösen Coaching mit einzukalkulieren. Ob sie positiv oder negativ sind, ist freilich eine Frage der Perspektive.
Was häufig unterschätzt wird, wenn Unternehmen auf die angeblich per se leistungsfördernde Kraft von Coaching setzen, ist, dass gerade hochfunktionale Personen oft deshalb hochfunktional sind, weil sie nicht trotz, sondern wegen eines inneren Drucks oder Defizits besonders viel leisten. Sie gleichen ihre Unsicherheit, Angst, Leere und Überforderung bzw. frühere negative Erfahrungen dadurch aus, dass sie ein hohes Maß an Anpassung, Kontrolle und Leistung zeigen. Kurz, sie managen über Leistung ihre inneren Risiken. Für die Betroffenen ist das erst einmal eine Strategie. Ob die längerfristig zum Problem für sie wird, ist eine Sache. Eine andere aber ist, für ihre Unternehmen ist es gar nicht so relevant, warum Menschen leisten. Sie bekommen viel eher ein Problem, wenn diese Menschen anfangen, sich selbst zu hinterfragen und ihre Prioritäten womöglich anders zu setzen.
Wenn Unternehmen klar ist, dass das Ergebnis eines Coachings auch eine Entscheidung gegen die aktuelle Position sein kann, wenn sie das einkalkulieren, es vielleicht sogar wollen und Vorteile darin sehen, ihren Mitarbeitenden ein Karrierecoaching zu gönnen, ist das natürlich in Ordnung. Sie sollten dann aber auch darauf achten, dass der Auftrag entsprechend erteilt wird, ergo, dass dabei klar zwischen Unternehmensinteresse und individueller Entwicklung abgegrenzt wird. Doch eine solche klare Abgrenzung findet häufig nicht statt. Stattdessen wird ein zentrales Dilemma ignoriert.
Unternehmen wollen Optimierung und Leistung. Sie wollen, dass Ziele so gesetzt werden, dass diese Ziele ihrem Zweck dienen. Sie sind auf ihr Überleben als System ausgerichtet. Menschen dagegen sind von Veränderungen in ihren Grundfesten betroffen. Sie sind auf sich fokussiert und wollen nicht benutzt werden. Sie haben individuelle Bedürfnisse.
Diese beiden unterschiedlichen Bedürfnislagen sind auch eng mit zwei verschiedenen Coaching-Traditionen verbunden. Es gibt zwar mittlerweile ein schier unübersichtliches Feld unterschiedlicher Coaching-Spielarten, dennoch ist es wichtig zu wissen, dass das Feld ursprünglich von diesen beiden Logiken bestimmt war.
Zum einen ist da das Performance Coaching. Eine seiner Quellen ist der Sport. Timothy Galway schrieb mit seinem Buch The Inner Game of Tennis Coaching-Geschichte, denn er fand einen Zugang zu mehr Leistung über die Auseinandersetzung mit inneren Anteilen. Auch der Grow-Ansatz gehört zu dieser Coaching-Tradition, der ein immer noch beliebtes, einfaches Coaching-Framework liefert. Grow steht für Goal, Reality, Options und Will. Generell ist Performance Coaching problemlösungsorientiert und es hat das klare Ziel der Leistungssteigerung. In der Spielart Business Coaching etwa geht es dann darum, Wirkung und Verhalten im Job zu verbessern, etwa Führungskompetenzen auszubauen oder die Kommunikationsfähigkeit zu stärken. Performance Coaching ist das, was vor allem in den USA auch heute noch vorwiegend unter dem Begriff Coaching verstanden wird.
Die zweite Coaching-Quelle beginnt mit der personenzentrierten Gesprächsführung von Carl Rogers ab den 1940er Jahren zu sprudeln. Bei Rogers ging es nicht um Leistung, sondern um die Klärung persönlicher Themen und tieferen Sinns durch das, was viele von uns als aktives Zuhören kennen. Es gilt noch heute als eine Grundtechnik des Coachings. Dicht neben der Quelle der personenzentrierten Gesprächsführung begann rund 20 Jahre später noch eine weitere Quelle zu sprudeln, die indirekt mit dieser verbunden ist. Sie beginnt mit Paul Watzlawick und der Palo Alto-Schule, die den personenzentrierten Blick Rogers auf das System hin erweiterten. Watzlawick sah Kommunikation im Zusammenhang. Die Perspektive Rogers ist humanistisch, die Perspektive Watzlawicks ist systemisch. Ich sehe beide dennoch nah beieinander, weil das wichtigste Merkmal auch bei den Systemikern die menschenzentrierte Haltung ist. Das ist ein Unterschied zur Performance-Sicht, die sich auf Leistung konzentriert. In den USA läuft diese Art des Coachings übrigens eher unter dem Begriff Counseling und ist quasi eine Psychotherapie-Light, die einen festen Platz im Gesundheits- und Bildungssystem hat. Im angloamerikanischen Raum braucht es dafür dementsprechend auch einen Masterabschluss in Counseling Psychology. Es braucht Supervision, Lizenzen und Einhalten von Ethikcodes. In Deutschland ist im Coaching-Bereich nur der Mut notwendig, das eigene Angebot auf die Webseite zu schreiben. Dennoch hat das, was hierzulande unter Coaching im engeren Sinne verstanden wird, oftmals eine größere Nähe zu dieser Coaching-Tradition als zum Performance-Coaching. So wird bei einem klassischen Veränderungscoaching oder auch dem Karriere-Coaching als einer Spielart davon etwa vorausgesetzt, dass der Coach neutral ist, keine Agenda verfolgt und vollkommen ergebnisoffen mit dem Coachee arbeitet.
Man könnte auch sagen, Performance-Coaching ist mehr Business, Counseling ist mehr Leben. Es kann und will private Themen nicht außer Acht lassen und geht daher traditionell auch stärker psychologisch in die Tiefe. Die historisch und kulturell gewachsenen Unterschiede zwischen den verschiedenen Coaching-Traditionen verschwimmen freilich zusehends, jüngst auch befördert durch künstliche Intelligenz. Wenn denn die unterschiedlichen Logiken den Verantwortlichen in Unternehmen überhaupt je hinreichend bewusst waren.
Meine Wahrnehmung ist, in Unternehmen werden Ziele, Kontexte und Methoden von Coaching oft nicht ausreichend differenziert betrachtet. So kommt es dazu, dass mit dem Ziel der Performance-Steigerung, dem Counseling nahe Veränderungscoachings oder Versatzstücke davon stattfinden, die jedoch von ihrer ideologischen Ausrichtung her eigentlich ein anderes Setting, einen anderen Kontext voraussetzen würden.
Das ist zunächst einmal unethisch. Wenn Inner Work in einem nicht freiwillig gewählten Setting eingesetzt wird, um die Ziele einer Organisation zu erreichen, ist das übergriffig und wird von vielen Coaches auch so empfunden. Sie fühlen sich dann mitunter ausgeleuchtet und von Unternehmen instrumentalisiert. So auch meine private Klientin Annette, Leiterin Finanzen im Krankenhausbereich. Annettes Chefin hat ihr ein Coaching angeboten, doch sie erkennt darin einen subtilen Druck. Sie glaubt, dass das Coaching den Zweck habe, sie weich zu kochen, da sie als Kritikerin des aktuellen Kurses gilt. Ob das wirklich so ist oder letztlich nur ihr Eindruck, dem Coaching, aber auch der Beziehung der Mitarbeiterin zum Unternehmen schadet schon der Verdacht, dass es eine Absicht haben könnte, die jenseits der Hilfe zur Selbsthilfe liegt. Vor allem dann, wenn gleichzeitig etwas anderes suggeriert wird.
Gerade im Setting eines Team- oder Agile-Coachings gibt es zudem noch ein anderes Problem, wenn performanceorientierte Interventionen in tiefergehende Inner Work abdriften. Hier ist in der Regel weder Raum noch Zeit noch ausreichend psychologische Kompetenz vorhanden, um einmal angestoßene psychische Reaktionen von Teammitgliedern verantwortungsvoll auffangen und weiter bearbeiten zu können.
Und last but not least, als Angestellter oder Angestellte steht man in einem Abhängigkeitsverhältnis. Niemand weiß, welche Welle demnächst kommen wird. Wer sich zuvor allzu nackig gemacht hat, könnte dann die Quittung dafür bekommen. Ergo ist es für Teammitglieder eine riskante Angelegenheit, sich auf eine öffentliche Couch zu legen. Und es ist nur vernünftig, sich dem zu verweigern. Die Mitarbeitenden von Hans-Jürgen handelten also durchaus funktional, als sie sich nicht so recht auf das Psycho-Zeugs einlassen wollten. Veränderungscoaching gehört in einen geschützten Raum. Dorthin, wo sich jemand auch verändern will. Und wo die Grenzen klar gezogen werden können.
Daran, dass vielfach eben keine klaren Grenzen gezogen werden, haben aus meiner Sicht auch diverse Coaching-Ausbildungen, auch solche für interne Team- oder Agile-Coaches, ihren Anteil. Ausbildungen, die es häufig mit dem Unterschied zwischen leistungs- und humanzentriertem Coaching nicht so genau nehmen. Schlimmstenfalls gehen aus solchen Weiterbildungen dann Absolventinnen und Absolventen hervor, die völlig beseelt von einem scheinbaren Allzweckwerkzeug wie Inner Work sind und die dann im Unternehmen versuchen, damit jene Veränderungsbereitschaft oder Agilität herbeizucoachen, die zu fehlen scheint. Erstens in Verkennung der psychischen Folgen und Nebenwirkungen, die das haben kann. Und zweitens in Verkennung der Tatsache, dass auch ein Team aus lauter gereiften Menschen nicht automatisch besser performt. Vor allem dann nicht, wenn die Umfeldbedingungen nicht stimmen.
Genau das ist nach meiner Beobachtung das Grundproblem. In den vergangenen Jahren sind immer mehr externe Coaches und zunehmend auch Mitarbeitende, die sich zum internen Team- oder Agile-Coach haben ausbilden lassen, in Lücken gesprungen, die fehlende Führung hinterlassen hat. Sie verbreiten eine Art Superoptimismus, dahingehend, was alles über den Hebel persönliche Entwicklung möglich sein soll. Und sie treffen auf Führungskräfte, bei denen sie damit offene Türen einrennen. Führungskräfte wie Hans-Jürgen, die nur zu gern glauben wollen, dass Inner Work das Vakuum füllen kann, das sie selbst durch fehlende Gestaltungsarbeit und mangelnde Klarheit hinterlassen haben. Führungskräfte, die die Vorstellung toll finden, dass sich die Psyche von Menschen so justieren lässt, dass Transformation gelingt. Führungskräfte, die nicht sehen wollen, dass oft gar keine persönlichen Defizite der Mitarbeitenden hinter Teamproblemen stecken, sondern Defizite des Systems, der Arbeitsorganisation.
Coaches könnten, statt immer tief in die Kiste küchenpsychologischer Methoden zu greifen, solche Problemfelder adressieren. Lösen können sie sie nicht. Dazu braucht es Führung. Und Führung lässt sich nicht delegieren. Die Verantwortlichen in Unternehmen sollten daher zunächst einmal eines tun, bevor sie unreflektiert auf die angebliche Kraft diverser Psychomethoden setzen. Ihren eigenen Job. Und das bedeutet, analysieren, was im System wirklich gebraucht wird.
Brauchen Menschen, die zum Beispiel mehr Ambiguitätsbewusstsein und komplexeres Denken entwickeln sollen, wirklich ein Veränderungscoaching, das an hehre Ziele der Selbsterkenntnis und persönlichen Entwicklung gekoppelt ist? Auch ich wurde schon häufiger mit solchen Aufträgen konfrontiert. Am Ende kam dann aber oft heraus, dass einfach nur Basisfähigkeiten fehlten. Etwa aktives Zuhören oder Gesprächsführung. Gefragt war also ein ganz langweiliges Training, ohne hippes Etikett.
Bevor bei den Mitarbeitenden und deren Psyche angesetzt wird, lautet die grundsätzliche, per Systemdiagnose zu klärende Frage: Liegt das Problem überhaupt bei Ihnen? Oder ist es organisatorisch? Gibt es beispielsweise Probleme mit Schnittstellen und Übergaben? Gibt es Unklarheiten bei Rollen, Aufgaben und Entscheidungskompetenzen? Wie hoch ist die Arbeits- und Meetinglast? Was also könnten jenseits persönlicher Defizite Gründe für Konflikte, mangelnde Anpassungsfähigkeit und schwache Leistungskraft sein?
Erst wenn die Ausgangslage analysiert ist, stellt sich die Frage nach dem passenden Format. Fehlen basale Fähigkeiten wie Feedback-Kompetenzen oder die Fähigkeit, Konfliktgespräche zu führen, kann ein Training eine gute Wahl sein. Gibt es Probleme mit Rollen, Schnittstellen, Entscheidungskompetenzen? Ist meist eine Intervention aus dem Bereich Arbeitsdesign, Teamentwicklung und/oder Moderation zielführend? Wird das Team gecoacht, setzt man also Impulse zur Reflexion und bietet Hilfe zur Selbsthilfe? Dann sollten die eingesetzten Methoden indes klar begrenzt werden auf Ansätze, die ohne intime Selbstoffenbarung funktionieren, die keine biografische Öffnung erzwingen und keine lange Nachbetreuung erforderlich machen.
Problematisch können etwa triggernde Fragen wie »Welche Wunde reißt das bei dir auf?« sein. Obacht ist zudem immer geboten, wenn starke Emotionen provoziert werden. Wenn Freiwilligkeit nur formal ist. Wenn Reaktionen pseudodiagnostisch gedeutet werden, etwa so »Du scheinst unsicher gebunden«. Und auch dann, wenn Themen auf den Tisch kommen, die theoretisch hinterher gegen eine Person verwendet werden könnten. Selbstreflexionen, die der Arbeit dienen sollen, müssen auch strikt arbeitsbezogen bleiben. Beispielsweise, die Teammitglieder reflektieren bei der Vereinbarung ihrer Zusammenarbeit eigene Bedürfnisse. Oder die Teammitglieder benennen, wenn sie das wollen, persönliche Muster, zum Beispiel, ich sage zu oft Ja, ohne ins Private und Persönliche zu gehen.
Sind Mitarbeitende tatsächlich individuell stark in innere Themen verstrickt und belastet, besteht die beste Option für alle Beteiligten darin, dass das Unternehmen die Möglichkeit offeriert, im Rahmen eines Employee Assistance Program auf vollkommen freiwilliger Basis gegebenenfalls psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen. Oder aber ein Veränderungscoaching, das tatsächlich unabhängig vom Arbeitskontext stattfindet.
Sie hörten den Artikel Unternehmen in der Coaching-Falle – Die psychologisierte Organisation von Svenja Hofhardt aus der Ausgabe März 2026 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Arbeiten in der Always-On-Welt – Die Kunst der Konzentration und Konventionelle Aufstiegslogiken hinterfragen – Was ist Erfolg?
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.